Cast Your Art Interview. Die Brust, ein von Blüten umkränzter Kürbis, der Hals zusammengesetzt aus Frühlingszwiebeln, Melanzani und Rettich, ein Bart aus Kastanien, die Nase eine Birne, Äpfel als Backen, Hagebutten als Tränensäcke, ein Maiskolben das Ohr und die Haarpracht aus verschiedenen Kornähren, Trauben, Pflaumen, Kirschen und anderem Obst.
Die Metamorphose des menschlichen Gesichtes ist ein elementarer Kunstgriff und hat es immer schon gegeben und in allen Kulturen mehr oder weniger. Und man hat ja auch bei Archimboldo gemeint, dass auf der einen Seite ist es die Antike, es gibt antike Mosaiken, wo man Bacchus als aus Trauben zusammengesetztes Gesicht gemacht hätte. Es gibt Mogul-Miniaturen, es gibt persische Miniaturen. Aber es gibt natürlich auch in Italien selbst im 16. Jahrhundert verschiedene Ansätze zu diesen Kompositköpfen. Und wir haben ja ein ganz famoses Beispiel des berühmten Cazzi-Tellers, also dieser phalloiden Kompositkopfes, die es klar machen, dass es solche Dinge schon vor Archimboldo gegeben hat.
Äpfel als Backen, Hagebutten als Tränensäcke, ein Maiskolben das Ohr, die Porträtbüste, komponiert aus Gemüse, Getreide und Frucht, trägt die Züge Kaiser Rudolf II. Geschaffen wurde sie vom italienischen Spätrenaissance-Maler Giuseppe Archimboldo. Über dessen Leben und Zeit wir mit der Renaissance-Expertin Dr. Silvia Ferrino-Pagden vom Kunsthistorischen Museum in Wien gesprochen haben.
Ja, es ist eigentlich überraschend, dass Archimboldos Kunst so bald nach seinem Tod eigentlich in Vergessenheit gerät. Also dass wir hier quasi eine Zäsur eines Kunstgeschmacks in eine andere Epoche haben. Also dass mit dem Barock eigentlich diese Köpfe nicht mehr gefragt wurden. Und es gibt zwar noch einzelne Gemälde, nicht der sogenannten Archimboldeschi, wo so Figuren zusammengesetzt aus Früchten und so in der Landschaft liegen, aber die sind dann so veräußerlicht. Ja? Also das fehlt ihnen die Kraft und diese Dichte, die die Köpfe Archimboldos haben. Im 18. Jahrhundert verliert sich sogar sein Name. Ich meine, er wird nur ganz wenig so erwähnt und in den kaiserlichen Inventaren heißt es Köpfe aus der Schule Leonardos, anonym oder so. Natürlich mit der Kunst des 20. Jahrhunderts, es sind die fantastischen, die Surrealisten und Dadaisten, die eine ähnliche Form von Bildwitz wieder gepflogen haben, nicht? Und die auch diese Strömung der Spätrenaissance als Kunst des Manierismus neu entdeckt haben und gemeint haben, das ist auch die Geburt des Individuums und wo die ganzen Psychen und Psychosen und Dinge zum ersten Mal wirklich auftreten und wo eben dieses Fantastische so eine Überbedeutung gewinnt. Und seitdem ist eben Archimboldo gefragt, nach dieser Ausstellung in New York 1937 gab es halt dann diese große erste Ausstellung Archimboldo, Effetto Archimboldo in Venedig im Palazzo Grassi, wo eben Archimboldo ebenfalls als Vorreiter der Moderne zelebriert wurde. Und die Gefahr dabei war ja, dass dann Archimboldo selbst quasi so als zeitlose Ikone aus seinem Kontext eigentlich herausgerissen wurde und dass er medial zwar total bekannt war, aber es wusste niemand mehr, wo platziert man ihn hin oder aus welcher Zeit ist er. Und das Ziel war ja eigentlich, ihn wieder in seine Zeit zurückzugeben und sich auch zu fragen, diese Kompositschöpfungen, wie kommt er eigentlich dazu, nicht? Ich glaube, dass wir zumindest durch diese Konzentration auf Archimboldo in seiner Zeit wieder den Fokus zurücklenken und eigentlich auch die ganze Zeit ein bisschen bunter sehen und nicht nur diesen Aspekt des Fantastischen und des Irren und Wirren und in der Vorliebe für Anamorphosen und Verschlüsselungen, Hieroglyphen und Chiffren und sondern auch genau das Gegenteil, die Suche nach Systemen, Klassifizierungen, Wissenschaft finden, also eine gewisse Einseitigkeit, ausbalanciert.
Gelebt hat der in Mailand geborene Künstler Giuseppe Archimboldo von 1526 bis 1593. Im Alter von 36 Jahren wird er vom Habsburger Kaiser Ferdinand I. an den Wiener Hof geholt. Im Auftrag des Kaisers arbeitet er als Kopist und malt herkömmliche Porträts. Dies war eine Aufgabe, die für das Universalgenie Archimboldo, er war Maler, Ingenieur, Kostümzeichner, Musiker, Architekt, Bühnenbildner und Organisator, nicht gerade aufregend gewesen sein dürfte. Mit den Kompositköpfen, die ihn berühmt machten, haben seine Realporträts wenig zu tun. Selbst für Experten ist es schwierig, darin seine Handschrift zu sehen. Klar ist, es war nicht die Großartigkeit seiner Realporträts, deren wegen Ferdinand I. ihn an den Wiener Hof geholt hatte, deren Willen ihn dessen Sohn Maximilian II. 1564 zum Hofmaler ernannte und deren wegen ihn Maximilians Sohn Rudolf II. Ein Jahr vor seinem Tod zum Pfalzgrafen erhob.
Im 16. Jahrhundert der Entdeckungen konkurrierten die Regenten aller europäischen Höfe miteinander eigentlich um diese neue wissenschaftliche Tätigkeit. Ja, es ist eigentlich der Beginn der Naturwissenschaften auf einer intensiveren Ebene, weil es ja galt, diese völlig neuen Arten zu katalogisieren, systematisch zu erfassen. Und ich meine, dasselbe die Reperkussion der Entdeckungen Amerikas auf die europäische Gesellschaft, überhaupt auf das Denken, war ja unglaublich in allen Bereichen. Es war ja fast wie ein Spiegel, der uns vorgesetzt wurde. Und man musste ja anhand dieser neuen Kulturen sich selbst neu einordnen. Und das hat natürlich ganz vieles ausgemacht. Und es ist aber auch so, dass man wesentlich mehr für möglich hielt als heute. Und es gibt ja auch diese ganzen Erzählungen und Zeichnungen von Mischwesen. Und es gibt einen oder den bedeutendsten Naturwissenschaftler des ausgehenden 16. Jahrhunderts, Ulisse Aldrovandi, der saß in Bologna und hatte eigentlich Schriftverkehr mit allen Naturwissenschaftlern und Botanikern aller Höfe. Es ist ja total interessant, dass Zeichnungen Archimboldos an ihn gesandt wurden. Er sie in seine Alben aufnahm und einklebte, also man erkennt sie, weil sie sozusagen Blätter waren, die gesandt wurden und eingeklebt wurden in die Alben und die dann auch ihren Eingang fanden, eben in die Holzschnitte der Publikationen.
Seine Arbeiten im Dienste der Wissenschaft waren Archimboldo, der sich selbst gerne als Humanisten sah, wichtig. Und so mussten seine Taten von entsprechend glaubwürdiger Seite dokumentiert und verbreitet werden. Diese Aufgabe kam unter anderem seinem lombardischen Freund, Schriftsteller und Humanisten Gianpaolo Lomazzo zu, der seine Leistungen besonders zu würdigen verstand.
Lomazzo beschreibt, dass Archimboldo Dinge erfunden hätte wie ein Farbenklavier, eine Perspektivlaute und dass er eben auch unwegbare Flüsse durch Konstruktionen zugänglich gemacht hätte, dass er Wasserspiele und weiteres aufgeführt hätte. Aber wir wissen das nur aus den Beschreibungen Lomazzos Und es kommt einem ja manchmal schon der Verdacht, dass diese diktiert wurden von Arcimboldo und dass Arcimboldo hier gewissermaßen als Hofkünstler also eine Parallele zieht zu anderen berühmten oder noch berühmteren Hofkünstlern. Es kommt einem ja schon ein bisschen Leonardo in den Sinn.
Das war der erste Teil unseres Interviews mit Dr. Silvia Farina Pagden über den Mailänder Manieristen Giuseppe Arcimboldo. Im zweiten Teil des Interviews wird es um den Zusammenhang zwischen Arcimboldos Kunst und den Kunstvorlieben seiner kaiserlichen Arbeitgeber gehen und um Arcimboldo als dem Eventmanager am kaiserlichen Hof. Die Musik zum Podcast stammt von Caccini und Monteverdi. Das war ein Podcast von Eva Stern und Wolfgang Haas für www.castioart.com.